Ihr Lieben, wir fangen heute mit einer Triggerwarnung an. Wir reden heute über Gewalt an Frauen, vor allem Gewalt in Beziehungen, in Partnerschaften. Wenn ihr davon betroffen seid, wenn ihr wenn euch das berührt, dann hört euch diese Folge nicht alleine an. Ihr findet auf jeden Fall sehr viele Hilfsangebote in den Shownotes und das war uns wichtig, das am Anfang einmal zu sagen.
Genau, außerdem ist es uns wichtig, dass wir hier immer noch ein Freundinnen-Podcast sind. Das heißt, wir schaffen es in dieser Folge nicht, alle Punkte vollständig abzudecken, versuchen aber ein Freundinnen-Gespräch mit euch zu führen. Das heißt, hier wird auch immer mal wieder vielleicht ein lustiges Gespräch entstehen, aber das ist natürlich nicht despektierlich gemeint.
Ich finde es auch immer gut, wenn man bei Kolleginnen schaut, wie die das sagen. Das ist aus dem Mordlos-Podcast, habe ich direkt erkannt, Tina. Ihr Lieben, wir sind wieder zusammen und jetzt fängt gleich das Intro an. Ich habe einen Satz mitgebracht. Der zieht uns am Anfang ein bisschen runter, aber wir reden drüber. Männer haben Angst, dass Frauen über sie lachen. Frauen haben Angst, dass Männer sie umbringen. Von Margaret Atwood.
Wir sind nicht allwissend, lernen gerne dazu. Im Prinzip clever, keine Tabus. Ein Freundinnen-Podcast, auch für dich. Wir freuen uns, dass du Teil der Runde bist. Im Prinzip clever.
Wer ist Margaret Atwood?
Margaret Atwood hatte The Handmaid's Tale geschrieben. Es gibt ein Buch zu der Serie. Diese Serie, ich weiß nicht, hast du die überhaupt mal gesehen?
Nein.
Wo die Frauen, ein Teil der USA umgekrempelt wird und Frauen quasi unterteilt werden in Klassen. Oh, ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergebe. Die Serie hat ganz viel mit mir gemacht. Wo es Frauen gibt, die, weil weniger Kinder geboren werden, gibt es in den in so gläubigen Familien. Ich kann es nicht gut erklären. Es ist eine ganz schlimme Serie. Da werden Frauen vergewaltigt,
ach du Scheiße,
um Kinder in die Welt zu setzen in Familien. Also es ist wirklich ganz, ganz schlimm.
Boah, ich muss sagen, ich höre auch gerade einen extrem guten Podcast von einem Bekannten, den du auch kennst, Philipp Fleiter. Und ich höre
der eine Moment.
Ja, der eine Moment. Da gibt es jetzt mal noch eine Quer-Podcast-Empfehlung, jetzt mal hier so random.
Grüße gehen raus an Philipp.
Genau, Grüße gehen raus. Und ich höre mir gerade die letzte aktuelle Folge an von ihm. Und da ist ein Mädchen im Interview bei ihm, die über ihre Gefangenschaft in der IS berichtet.
Ach, krass.
Und oh mein Gott, das ist so schlimm zu hören und gleichzeitig, finde ich, bestärkt es nochmal mein Gefühl und auch meine Einstellung, die ich habe zu Menschen, die flüchten, die geflüchtet hierher kommen, dass wir denen helfen müssen. Und ich empfehle euch den Podcast total. Wir packen den auch in die Shownotes rein. Also hört euch den mal an. Also super spannend, super interessant und dicke Empfehlung gehen raus. Ja.
Werbung.
Man weiß bei dir immer nicht, was jetzt kommt.
Wir menstruieren zeitgleich.
Ja, das stimmt.
Und weißt du was? Ich habe mal gegoogelt.
Es ist für alle gut.
Ja, dass das so für ist. Alle gut. Ich habe mal gegoogelt, ob da wirklich was dran ist, dass Freundinnen irgendwann im Laufe der Zeit gemeinsam menstruieren. Und tatsächlich sind Pheromone dafür verantwortlich, dass Frauen gleichzeitig menstruieren können, wenn sie längere Zeit miteinander zusammenleben. Und ich sag mal, so oft, wie wir uns sehen, das kann man als Zusammenleben bezeichnen. Und entsprechend menstruieren wir fast zeitgleich.
Ja, und deswegen tragen wir auch immer die gleiche Unterwäsche.
So ungefähr. Also, da sind wir bei dem Unterschied, was ist das, die gleiche oder dieselbe Unterwäsche?
Hast du recht.
Wir bleiben bei der gleichen Unterwäsche nur.
Wir haben nämlich beide die wunderschöne Periodenunterwäsche von The Female Company und ich habe sie erst neu, also für mich ist es quasi neu. Ich habe sie das erste Mal an in dieser Periode und ich bin total begeistert.
Und wir können ja auch mal über deine Fragen nochmal sprechen, die du mir nämlich vorher gestellt hast, weil wir müssen tatsächlich sagen, ich arbeite schon ein bisschen länger mit The Female Company zusammen, die übrigens gerade einen Flash-Sale laufen haben, aber dazu gleich mehr. Und habe die Unterwäsche auch schon einige Monate in der Nutzung. Und Sally hatte dazu ein paar Fragen. Nämlich, welche Fragen hattest du?
Na, ich habe mich gefragt, also so als Neuling in Periodenunterwäsche, also jetzt ist sie ehrlicherweise nicht mehr für mich wegzudenken, aber ich habe mich gefragt, ob ich mir zum Beispiel Sorgen machen muss, wenn ich unterwegs bin oder so.
Gar nicht, habe ich dann geantwortet. Eher im Gegenteil, weil ich finde die Periodenunterwäsche eher eine Entlastung für meinen Kopf, weil ich die ganz oft auch trage, 1-2 Tage, bevor ich meine Periode kriege, weil ich dann nicht darauf warten muss. Weißt du, es ist so oft, dass ich zur Toilette laufe und denke, oh scheiße, jetzt gerade kriege ich meine Tage.
Ja, und hat man irgendwas dabei hat, wenn man irgendwo ist. Das, ja. ist immer so ein Worst-Case-Moment
weil
für mich.
Wie
so,
oft gehe ich auf Toilette ohne irgendwas noch in der
so
Hand?
In der Bahn irgendwie und sich dann denkt, jetzt ein Tampon, Mist. Und das muss ich sagen, diese Frage habe ich dir vorgestellt und da bin ich sehr, sehr beruhigt. Das ist nicht so. Und welche Frage ich dir auch gestellt habe, das fand ich nämlich auch, das ist ja auch eine dieser Sachen, die man sich vielleicht denkt, das ist ja nur, die Periodenunterwäsche, die ist ja nur 1 Millimeter dicker als normale Unterwäsche. Das bedeutet, man hat kein Windelgefühl und man sieht es nicht. Und das finde ich so krass.
Das war nämlich deine Angst.
Ja, dass man sieht. Ja. Dass man quasi denkt, ah, okay, Sally trägt Periodenunterwäsche.
Oder man hat oft so hässliche Unterwäsche,
ja,
die du so trägst, wenn du deine Periode hast oder kurz bevor. Und das ist mit so Female Company Geschichte. Wir tragen nur noch,
schön.
Wir tragen nur noch schöne Unterwäsche. Und da möchte ich euch ganz gerne einmal auf die Lace Edition, ich beschreibe euch die mal, ist schwarz, ja. Da gibt es unterschiedliche Panty-Varianten. Also einmal die Period Panty, wo du quasi mehr Popo siehst, dann aber auch in Tanga-Form. Du hast aber auch passende Bralettes dazu, die sind relativ neu und du kannst aber auch auswählen. Also es ist schwarze Spitze, ja, sieht total schön aus. Und wenn du damit beim Sport in der Umkleide stehst, schwöre ich dir, erkennt niemand, dass das Periodenunterwäsche ist.
Das ist einfach wirklich richtig schön. Und jetzt kommen wir zu dem mega krassen, was wir eigentlich heute hier für euch haben. Und zwar der Super Period Flash Sale. Da bekommt ihr einfach bis zu 50% auf Period Panties. Und jetzt sagt Tina euch, was es von uns noch on top gibt.
Genau, nämlich mit unserem Code TFC_clever mit C geschrieben, 15, gibt es nochmal 15% on top auf den Sale. Also ihr könnt richtig damit sparen und es lohnt sich besonders für die, die sich noch so ein bisschen unsicher sind. Einfach mal das auszutesten.
Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. TFC_clever15.
Wir packen euch alle Infos in die Shownotes, auch den Link direkt zum Flash Sale. Schaut dort mal vorbei.
Viel Spaß.
Werbung Ende.
Wir sind schon mitten im Thema, aber wir fangen noch ein bisschen seicht an heute.
Genau, wir brauchen einen leichten, wir zerfließen hier förmlich. In diesem Podcast-Studio sind es ungefähr 35 Grad.
Es ist zu warm.
Es liegt an mir, dass es hier so heiß ist.
Nein, natürlich bist du sehr heiß. Ich habe dich auch vermisst. Aber es war auch ein bisschen Urlaub zu Hause, weil wir nicht so viel gearbeitet haben.
Das stimmt, wir haben wirklich weniger gearbeitet, ja, ne? Und das wird jetzt auch die nächsten 2 Wochen noch so weitergehen.
Ja,
weil
wir fahren zusammen in Urlaub.
Morgen früh. Und das wird richtig aufregend. Aber wir nehmen euch mit und wir werden auch unseren Podcast weiterführen, denn wir gehen nicht in die Sommerpause. Nein, wir ziehen durch aus dem Urlaub. Und ich bin sehr gespannt, wie es wird. Wir könnten auch so halb betrunken noch eine Folge aufnehmen.
Das finde ich auch gut. Vor allem, jeder hat irgendwelche Pläne für diesen Podcast im Urlaub. Auch Ralf und Jörg haben Pläne für diesen Podcast im Urlaub.
Eher mehr Ralf als Jörg,
stimmt,
oder?
Stimmt, ja, ja.
Ich glaube, Kai wäre auch sehr gerne,
ja,
Gast in der Podcast-Folge. Mal
apropos
schauen.
Apropos Kai. Also ich hoffe, Kai holt uns ja ab, Jörg und mich, von zu Hause.
Kai ist pünktlich.
Hat er gesagt?
Mhm.
Ich habe so Schiss. So Schiss, dass Kai nicht nachts um 2 bei uns vor der Haustür steht, weil dann muss er da sein. Weil ich frage mich noch an dieser Stelle, wer hat nochmal den Flug gebucht um 5 Uhr?
15. Das wird spannend.
Das wird sehr spannend.
Wir starten mit
Erkenntnis der Woche.
Ich bin heute dran mit der Erkenntnis der Woche und ich habe festgestellt, rückkehrend aus unserem Urlaub, ich hasse Menschen.
Wirklich?
Und Autofahren. Ja, total. Mhm. Ich bin wirklich den ersten Tag sozusagen aus dem Urlaub zurückgekommen und wir waren ja auf Hüst, einer autofreien Insel, einer sehr kleinen Insel. Und ich war hier direkt beim Einkauf und dachte, oh mein Gott, ich will hier einfach nur wieder raus. Ich hatte keinen Bock auf Autofahren, die Kinder auch nicht. Wir machen ja hier in der Stadt mittlerweile größtenteils alles mit dem Fahrrad. Und es war einfach nur, es hat mich gestresst, es hat mich genervt. Und ich dachte so, nee, und eigentlich bin ich der Mensch, der Menschen total gerne mag.
Ja.
Aber ich war so nach diesen 2 Wochen das einfach nicht mehr gewöhnt.
Oh, das kann ich total, also ich kann mich da total reinempfinden. Ich habe das auch immer, wenn wir campen gehen und irgendwo in den Bergen sitzen, wo einfach nicht so viele Leute sind. Und dann kommt man wieder so reingefahren in diese Großstadt und denkt sich so, wow, krass.
Nicht so laut. Schön. Und wie ist dein Gefühl, wenn du hier nach Bielefeld reinkommst? Findest du es dann ein bisschen scheiße? Mich kotzt Bielefeld dann kurz an. Ja. Jetzt habe ich aber gestern einen Bericht gelesen, dass Bielefeld unter den Top 30 der lebenswertesten Städte ist.
Wirklich?
Ich habe die Quelle nicht, habe mir die Quelle nicht angeschaut.
Aber Fragen macht, also.
War komisch, ne?
Im Sommer finde ich Bielefeld schön, dann ist es super grün, der Teutoburger Wald, man ist super schnell raus. Wir hatten, am Sonntag war eine Freundin von Jörg da und die war total begeistert, weil sie auch meinte, boah, man kann ja super schnell irgendwie in der Natur fahren. Und dann habe ich immer das Gefühl, ja, die Stadt ist eigentlich ganz nett. Im Winter denke ich mir immer jeden Sonntag, was machen wir heute?
Oh, eine tote Hose, ne? Ja. Und dann so kriegt man noch Kinder, Sally. Ja. Das ist wirklich der Horror, weil das Angebot für Kinder echt mau ist.
Ja.
Lass uns doch gerne in die Podcast-Folge heute starten. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Respekt vor dem Thema. Aber wie wir bereits zu Beginn schon gesagt haben, wir sind hier kein Expertinnen-Duo, sondern wir sind Freundinnen, die sich unterhalten. Sally ist ein bisschen mehr Expertin. Ich bin tatsächlich aber auf einer gewissen Art und Weise auch Expertin, weil auch zum Teil selbst betroffen. Und es ist einfach ein Thema, was uns sehr interessiert hat. Wir haben nämlich heute eine neue Studie entdeckt. Sally, magst du da ein bisschen was zu sagen?
Ja, es gibt einen neuen Bericht der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation, und in dem steht, dass fast jede vierte junge Frau laut diesem Bericht zu ihrem 20. Geburtstag Gewalt in Beziehung erfahren hat. Das sind rund 19 Millionen Mädchen zwischen 15 und 19 weltweit. Besonders betroffen sind junge Frauen in ärmeren Regionen mit wenig Bildung, und die WHO betont, dass Gewalt durch eine Partnerschaft verheerende Folgen hat, erhöhtes Risiko für Depressionen, Angststörungen, ungewollte Schwangerschaften, Geschlechtskrankheiten und psychische Probleme. Das bedeutet, der Anteil der Betroffenen, der schwankt doch je nach Region. In Mitteleuropa sind es 10%, in Zentralafrika sind es 40% und in Ozeanien sind es 47%.
Das ist eine Menge.
Das ist eine richtige Menge. Ich habe dir aber auch die Zahlen aus Deutschland mitgebracht. Mhm. Ne? Also diese Studie ist jetzt neu, die ist ja quasi weltweit. In Deutschland ist es so, und das ist jedes Mal, das macht mich jedes Mal wieder so sprachlos. Jeden Tag erleiden mehr als 700 Menschen in Deutschland häusliche Gewalt. Jetzt pass auf. Jeden zweiten Tag stirbt eine Frau durch Partnerschaftsgewalt. 2023 wurden demnach 256.276 Opfer von häuslicher Gewalt erfasst. Das sind 6,5% mehr als im Vorjahr. Das bedeutet, nahezu ein Viertel aller in der polizeilichen Kriminalstatistik erfassten Fälle von Gewalt sind Fälle von häuslicher Gewalt.
Und das ist so krass. Und jetzt kommt irgendwie noch der Hintergedanke dazu, dass die Dunkelziffer in diesem Bereich so krass viel höher ist, was wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können. Und hier ist nochmal wichtig zu sagen, dass Gewalt nicht nur mit Schlägen beginnt. Auch Bedrohungen, Beschimpfungen, Belästigungen und Kontrolle durch den Partner oder durch die Partnerin sind Formen von Gewalt. Und das decken wir jetzt quasi in unserer aktuellen Podcast-Folge mit ab. Also all das ist mit Gewalt gemeint. Und du hast gerade auch schon das Thema Partnerschaftsgewalt angesprochen. Und hier will ich einfach nur noch mal so ein bisschen die Definition festlegen. Das sind Gewalttaten zwischen Menschen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben oder sehr eng zusammenleben oder sich jeden Tag sehen, ja.
Ich kann noch was dazu anfügen, und zwar die Grenzen von häuslicher Gewalt. Ich habe relativ häufig schon ein Gespräch darüber geführt, wenn das Menschen gesagt haben, na, mich betrifft das ja nicht. Also ich bin nicht geschlagen worden. Mhm. Und die Grenzen von häuslicher Gewalt sind nochmal ganz interessant. Ohrfeige, klar, Schimpfen, was quasi ist Gewalt? Und Gewalt kann einfach unterschiedliche Formen haben. Ich habe mal vor ein paar Jahren eine Kampagne dazu gemacht, die hieß Gewalt hat viele Gesichter. Und das fand ich sehr interessant, weil natürlich, also du hast es gerade schon so gesagt, ich würde nicht behaupten, dass ich Expertin in dem Gebiet bin, aber wir haben gegründet dieses Jahr Stadt Blumen als gemeinnützige Organisation, und wir haben einen Gewaltschutzfonds ins Leben gerufen. Tilda heißt der, weil das Thema uns sehr am Herzen liegt, und wir haben da auch ganz viele Expertinnen. Eine kommt heute auch noch zu Wort. Wir haben eine Leitung in dem Fonds eingestellt. Darüber freue ich mich richtig. Und da haben wir auch darüber gesprochen, okay, Gewalt hat viele Gesichter. Du siehst das nicht immer. Du denkst immer, du siehst bei einer Frau das blaue Auge, aber das stimmt natürlich nicht in jeder Form. Sexualisierte Gewalt, ökonomische Gewalt, also wenn sexuelle Handlungen erzwungen werden, oder eine finanzielle Abhängigkeit, also wenn Ausgraben zum Beispiel kontrolliert werden. Stalking ist eine Form von häuslicher Gewalt, wenn der Ex-Partner im Zuge einer Trennung dich konkret belästigt, oder auch digitale Gewalt in Chats oder E-Mails, wenn du terrorisiert wirst, wenn du bloßgestellt wirst. All das kann auch häusliche Gewalt sein.
Genau, also man nennt das auch den Zyklus der Gewalt. Ihr könnt mal, das packe ich euch auch mal noch in die Shownotes,
Und zwar bei der Freiburger Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt gibt es eine super, super gute Aufklärung. Und da wird auch nochmal deutlich, dass häusliche Gewalt oft schleichend beginnt. Und das sind nämlich genau diese Dinge. Also Demütigungen, Beleidigungen, Bloßstellungen, Diskriminierung, das ist sozusagen oft der Anfang. Und dann folgen Gewalthandlungen, aber in immer kürzeren Abständen, also oft, nicht immer. Und sie werden oft unberechenbarer und aggressiver, dann Gewaltausbrüche und dann kommen Versöhnungen, dann kommt irgendwie die Begründung, warum das passiert ist, der Ausrutscher, dann wird oft irgendwie Alkohol und genannt. Das fand ich immer ganz interessant zu lesen, dass es oft so eine Form von Routine auch ist, bei denen die Gewalt anwenden.
Ja, total, genau. Und das ist einfach so, und darum ist das Thema, glaube ich, auch so wichtig, dass wir darüber sprechen, weil ganz oft höre ich auch so ein Argument wie, ja, das betrifft mich ja nicht, das passiert ja eher an Schichten, ne? Wir haben es gerade in dieser WHO-Studie, dann geht es um Bildung und so. Und es ist einfach nicht der Fall, auf jeden Fall nicht bei uns in Deutschland, in den größten Teil der Fälle. Also Gewalt zieht sich durch jede Klasse, durch jedes Einkommensverhältnis.
Durch jedes Alter.
Durch das jedes Alter.
Hat mich tatsächlich auch nochmal ein bisschen schockiert in Vorbereitung auf diese Folge, dass wir wirklich nicht nur junge Mädchen haben, die davon betroffen sind. Es sind Frauen mittleren Alters betroffen, aber auch Frauen in der Pflegebedürftigkeit. Und das fand ich auch nochmal so schlimm. Frauen mit Behinderungen. Und das ist... Also es betrifft wirklich alle und deswegen war es uns so ein Anliegen, diese Folge auch mit reinzunehmen, weil wir hier einfach einen guten Mix an Frauen auch haben, an ZuhörerInnen und wir da einfach nochmal so ein bisschen als Freundinnen drüber sprechen müssen und möchten auch.
Und ich finde es so wichtig, dass man auch über Freundinnen darüber spricht. Du hast jetzt gerade gesagt, wir sind ein Freundinnen-Podcast, weil es einfach überall passiert und weil ich glaube, ganz viele sich die Frage stellen und ich habe mir die auch schon gestellt, wie reagiere ich denn als Freundin darauf?
Total.
Wenn ich so etwas mitbekomme, wenn ich vielleicht Vermutungen anstelle oder wenn ich das Gefühl habe, also der Freund, der verhält sich irgendwie merkwürdig und irgendwie mal anzusprechen oder auch zu helfen, aus einer Situation vielleicht herauszukommen. Mhm. Und ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, dass man die Augen offen hält und schaut, was sieht man denn da? Ist dir sowas, hast du sowas schon mal in einer Freundschaft erlebt?
Ja, also ich habe tatsächlich das schon mal in einer Freundschaft erlebt, da will ich aber auch gar nicht so mega viel zu sagen, aber ich hatte tatsächlich eine Freundin, die wirklich, muss man sagen, von ihrem Freund verprügelt wurde. Also und da sprechen wir wirklich von einem blauen Auge, von Fingerabdrücken an den Armen in Blau, wo du gesehen hast, okay, wo hat er sie festgehalten? Und da waren wir aber noch beide sehr jung und ich glaube, das war noch so ein bisschen, okay, was macht man jetzt in der Situation? So, dass ich wirklich als Freundin versucht habe, da aufzufangen und auch zu bestärken, den einfach zu verlassen. Mhm. Aber ich weiß halt auch selber, wie es in einer Situation ist, wenn du mit jemandem vielleicht auch zusammenlebst und das aber du in irgendeiner Art und Weise abhängig bist, ja. Und das ist man als junges Mädchen vielleicht, so wie das damals auch bei mir in der Situation war, aber das bist du auch oft als Frau oder als Mutter mit Kindern, ja, wenn du vielleicht gerade nicht arbeitest. Und deswegen können wir das, glaube ich, schon ganz gut vergleichen, auch, ne, egal ob das jetzt, ob ich das bei einer Freundin mitbekommen habe oder bei mir selber, aber dass du in den Momenten als Freundin da sein kannst und sagen kannst, hey, ich unterstütze dich, aber auch die Person, die von Gewalt in der Partnerschaft betroffen ist, wirklich dazu immer wieder versuchst zu animieren, verlass diesen Menschen. Weil ich glaube, aus persönlicher Sicht, da kommt er nicht mehr raus. Das ist so, das machst du einmal und wenn du es ein zweites Mal machst, ist das in dir drin. Das machst du ein Leben lang.
Du machst es auch nicht einmal. Also das ist einfach, was hat was mit Wertschätzung auch zu tun und mit Einstellungen. Und ich glaube, ich glaube, dass es ein Trugschluss ist zu denken, ein Mensch entschuldigt sich und macht das dann nicht mehr. Ich bin da sehr stark von überzeugt, dass es einfach Grenzüberschreitungen gibt, die nicht verzeihbar sind.
Genau, und ich habe ja vorhin schon kurz angesprochen, dass ich tatsächlich auch schon quasi mit zu dieser Statistik zähle, die du eben vorhin vorgelesen hast. Und ich war auch mal eine ziemlich lange Zeit in einer Beziehung, wo das richtig, richtig schief lief. Und ich dann in dem Augenblick auch immer dachte, ich bin Teil dessen. Also ich provoziere ihn so sehr, dass er so sehr ausrastet. Der Alkohol ist der Auslöser für diese Aggression, die dann in ihm drin waren. Und am Ende oder jetzt mit meinen dazugewonnenen Lebensjahren habe ich halt einfach verstanden, nein, das war alles nicht ich, das war nicht meine Schuld. Ich war nicht diejenige, die provoziert hat, weil ich sehe ja jetzt, wie meine Beziehung jetzt läuft oder auch meine Beziehung, die ich davor oder dazwischen irgendwie noch hatte. Ich bin kein Streitmensch. Ich bin nicht jemand, der irgendwie krass ausrastet und explodiert und handgreiflich wird oder so. Das bin ich einfach gar nicht. Und das war aber so der Moment auch. Ich war in einer abhängigen Situation. Ich war jung. Wir hatten eine gemeinsame Wohnung und. Und ich glaube, das ist so ein, genau, ich war jung. Ich war einfach so, okay, was verursacht die Trennung am Ende, ja? Oder womit, mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen? Und dann immer aber noch diese Hoffnung, naja, vielleicht ändert er sich ja, vielleicht ändert er sich ja. Und das finde ich ganz interessant, auch nochmal rückblickend zu gucken, weil ich habe nämlich dann auch überlegt, boah, habe ich mit irgendeiner Freundin darüber geredet? Und ich glaube, nein. Also auch nicht mit meiner Mutter zum Beispiel. Und ich weiß nicht warum, aber ich glaube, ich wusste eigentlich schon die Antwort, weil alle dann gesagt haben, ey, du musst dich von dem trennen. Aber ich einfach gar nicht in Anführungsstrichen diese Arbeit oder das, was es mit sich bringt, diese Trennung, irgendwie in Angriff nehmen wollte. Weshalb ich immer wieder zurückgegangen bin, immer wieder. Was im Nachgang so dämlich ist. Und ich denke mir, ich bin ja eigentlich so eine taffe Frau, dass ich das so lange habe mit mir machen lassen. Und am Ende bin ich sogar noch sauer auf mich selber, weil ich denke, warum, Tina, warst du damals so das dämlich und hast sein. Das? Ja, ich denke mir, wie dämlich war ich das, dass ich das mit mir habe machen lassen. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Frauen, dass da eine große Scham hintersteckt, dass man sich nicht meldet bei jemanden, weil wir auch nachher nochmal erfahren werden, dass viele Frauen nicht darüber reden. Und ich habe mir auch in Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal überlegt, warum habe ich das nicht angesprochen? Und es ist einfach so, also es stecken natürlich mehrere Gründe dahinter. Also auch diese, okay, was ist die Perspektive, was muss ich danach machen? Aber auch diese Scham davor und aber auch diese Hoffnung, dass man denkt, naja, okay, das wird ja besser. Der hat jetzt gesagt, das war jetzt wirklich das letzte Mal. Und dass er so ausgerastet ist, dass er so aggressiv in seiner Wortwahl geworden ist, dass er einen einsperrt oder so, ja. Und man hat die Hoffnung noch. Und das ist, glaube ich, einfach wirklich, also was ich euch ans Herz lege, und das ist eigentlich so ein Fazit-Ding, aber wenn ihr in einer solchen Situation seid oder aber auch Freundinnen habt, die in einer solchen Situation sind, man kann natürlich, wir reden jetzt erstmal nur mit Freundinnen darüber, ja, weil ein Großteil einfach unserer Zuhörerinnen Frauen sind, dann ist es am Ende, diese Menschen werden sich nicht verändern. Und ich weiß das, weil ich weiß, die Beziehungen, die er danach geführt hat, die sind nicht anders gelaufen. Also ich habe mit Frauen danach gesprochen, die genau das Gleiche oder noch andere Dinge irgendwie mitbekommen haben, wo ich so denke, Mann, nein, und warum? Und ja. Also es ist ein mega großes Thema, was so unendlich weit ist, aber auch so ein Thema, was so wichtig ist, weil wir halt durch die Faktenzahlen jetzt auch nochmal mitbekommen haben, wie viele Frauen eigentlich davon betroffen sind, ja. Und
wie hast du dich getrennt, wenn du das erzählen willst?
Also es musste einfach jemand anderes Tolles in mein Leben treten, dass ich verstehe, okay, das ist keine Beziehung, die wir hier führen. Also, und ich habe was Besseres verdient und finde jemand, mit dem ich lachen kann. So, das war so ein Ding, was ich gar nicht am Ende mehr mit ihm konnte, wo ich gedacht habe, okay, aber hätte ich diesen anderen Menschen dann nicht kennengelernt, hätte ich mich auch noch nicht so schnell von ihm getrennt. Und schnell ist hier relativ. Also eigentlich war ich viel zu lange noch mit ihm zusammen.
Ja, danke, dass du das erzählst.
Du, gerne. Ich erzähle das auch, weil ich glaube, mir schon viele zugucken, wo viele denken, ach nee, das, also
ja.
Bei der Tina, nein.
Genau.
Aber
die
das hat
ja ein perfektes Leben.
Ja. Ich habe auch ein tolles Leben. Und ich habe daraus gelernt und weiß, wie ich meinen Kindern noch mehr beibringe, für sich selbst einzustehen. Und das nehme ich mit als positive Resonanz daraus. Und für mich hat das Gott sei Dank nicht im Nachgang irgendwie gebrandmarkt, was aber natürlich auch ganz anders ausgehen kann. Du hast ja schon gesagt, was es am Ende mit Frauen anstellen kann, die da sehr lange drunter leiden. Und deswegen es ist einfach gut, wenn wir unsere Kinder auch da irgendwie bestärken in die Richtung.
Total. Das ist wirklich wahr. Und ich glaube, dass wir jetzt aus dieser Freundinnenperspektive da drauf geschaut haben und gesagt haben, was man machen kann. Oder eigentlich haben wir noch nicht so richtig, glaube ich, gesagt, was man als Freundin machen kann.
Nee, genau. Also ich habe mir natürlich auch nochmal überlegt, also was können wir machen als Freundinnen? Ist natürlich erstmal die Person auffangen, wo wir merken, okay, da stimmt irgendwas nicht. Weil es ist ja die eine Frage, kommt die Person auf uns zu und spricht über ihr Problem? Und das ist in vielen Fällen nicht der Fall. Oder haben wir das Gefühl, dass es bei unserer Freundin so ist? Und was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt eine Freundin hättest, wo du vermuten würdest, dass sie in irgendeiner Form häusliche Gewalt in der Partnerschaft erlebt? Ja. Oder was würdest du machen? Wie würdest du handeln?
Also ich würde, es kommt glaube ich so ein bisschen aufs Setting an, aber ich würde sie erstmal aus dieser Situation quasi rausnehmen und es nicht ansprechen in einer Situation, die vielleicht gefährlich sein könnte, sondern sie vielleicht zu mir nach Hause einladen oder wir gehen irgendwo hin. Und dann würde ich sie fragen und dann würde ich aber auch sagen, ich kann nachvollziehen, wenn du das nicht beantworten willst, aber ich bin hier. Das und das sind jetzt konkret unsere Möglichkeiten. Wenn du das Gefühl hast, diese Situation ist ausweglos, sie ist es nicht, ich bin da und wir können das so und so machen, wenn du möchtest. Das würde ich, glaube ich, so konkret vorschlagen.
Mhm.
Also ich würde ihr konkret aufzählen, welche Hilfemöglichkeiten es gibt und welche Hilfe ich leisten kann. Und dass das Gefühl, was sie hat, diese Abhängigkeit, dass wir das zusammen lösen können. Wo sind deine Ängste? Was können wir dagegen machen? Und ihr nochmal aufzeigen, dass das Leben, das sie gerade führt, nicht normal ist. Also dass das keine Normalität ist.
Ja.
Und dass sie, das ist ja gerade gesagt, und da bin ich so ein bisschen ins Stocken geraten innerlich, weil du gesagt hast, dass du so dich so ein Schamgefühl hast und dich so ärgerst. Ich weiß nicht, ob du gesagt hast, dass du dich dumm gefühlt hast, irgendwie sowas hast du gesagt. Und da habe ich nochmal gedacht, ich glaube, dass viele dieses Gefühl haben, dass sie das nicht zugeben wollen.
Mhm.
Und dass es dann einfach auch, also versuchen, diese Scham zu nehmen und darüber zu sprechen und zu sagen, du bist nicht schuld an dieser Situation. Es liegt nicht in deiner Verantwortung. Du hast das nicht, genau, das hast du auch gerade gesagt, hast du ihn vielleicht provoziert. Nein, ist einfach nein.
Genau.
Es gibt keine Konsequenz, die Gewalt heißt, die und dann okay wäre.
Ja.
Das gibt es nicht. Es gibt keine Erklärung dafür, es gibt keine Entschuldigung dafür, es gibt keine Grenze, die man dafür überschreiten darf. Und das ist ganz klar. Und nicht zu sagen, ja, der ist ja nur laut geworden, weil ich habe mich vielleicht benommen oder der verbietet mir das jetzt, weil ich irgendwie vielleicht nicht so cool war. Oder all diese Sätze, die sind so nicht richtig. Also ich glaube, ich muss gestehen, dass, wie du das schilderst, diese Beziehung, die man führt in so einer Abhängigkeit und wenn du dann auch über die Kinder redest, da werde ich so ganz emotional, weil ich denke mir, ja, wie bereitest du Kinder darauf vor? Weil im Endeffekt kann diese Situation trotzdem passieren. Sie können so schlau sein,
total,
wie sie wollen.
Total.
Und ich glaube einfach, dieses Ehrliche und dieses, mein Körper gehört mir, und aber auch dieses für sich einstehen und zu wissen, das sind meine Werte und ich muss dir nicht gefallen.
Genau, und bis hierhin und nicht weiter.
Ja.
Und ein Stopp ist ein Stopp.
Ja.
Und egal, ob es irgendwie eine aggressive Sprache ist oder wirklich auch so dieses aggressive Erscheinungsbild. Ja. Und es ist ja oft so, in so einer Position, wo er, in dem Falle rede ich jetzt mal von Männern, mächtiger ist als sie, ja, als die Frau. Genau, das würde ich auch so machen, wenn ich jetzt in meinem Alter, wo ich jetzt stehe, eine Freundin hätte und ihr besonders auf jeden Fall für die Zeit danach irgendwie Hilfe geben wollen würde, weil ich glaube, das ist wirklich so ein Punkt, wo ganz viele einfach auch Angst vorhaben, was passiert danach, ja.
Genau, und dieses, was passiert danach, war für mich so ein bisschen der Grund auch zu sagen, unser ehrenamtliches Engagement geht in diese Richtung, der Gewaltschutzfonds, den wir gegründet haben, denn ganz oft ist die Frage, was passiert danach? Du gehst zu einer Beratungsstelle und was kann diese Beratungsstelle leisten? Und ich habe der Ruth, die unseren Fonds leitet, die ist ganz toll, die hat mit uns zusammen gegründet, ich habe ihr ein paar Fragen geschickt und sie hat uns ein paar Erklärungen dazu geschickt.
Hallo liebe Sally. Also Tilda ist ein Fonds für Betroffene von geschlechtsspezifischer Gewalt. Das können unterschiedlichste Formen der Gewalt sein, also zum Beispiel sexualisierte Gewalt, aber auch körperliche oder psychische oder wirtschaftliche Gewalt in der Partnerschaft. Digitale Gewalt ist auch ein ganz großes Thema. Und Betroffene können ab 2025, weil aktuell sind unsere Strukturen noch im Aufbau, über den Tilda-Fonds direkte finanzielle Unterstützung bekommen, indem sie sich an eine der über 200 Beratungsstellen wenden, die im BFF, dem Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, organisiert sind. Das ist auch das Besondere an Tilda, dass der Fonds erstens speziell auf die Bedürfnisse von Betroffenen von geschlechtsspezifischer Gewalt ausgerichtet ist und zweitens ganz eng mit den Beratungsstellen bundesweit kooperiert. Damit können wir eben sicherstellen, dass das Geld direkt, also schnell und unbürokratisch dort ankommt, wo es gebraucht wird. Die Beratungsstellen sitzen vor Ort und haben die Expertise und jahrzehntelange Erfahrung in der Arbeit mit Betroffenen. Und ihre wichtige Arbeit soll der Fonds ergänzen, wo es bislang eben noch eine Lücke gab oder gibt. Was ist die Lücke, beziehungsweise warum braucht es Tilda überhaupt? Weil es einfach an allen Ecken und Enden an Geldern für Direktunterstützung für Betroffene fehlt. Das hören wir von den MitarbeiterInnen von Unterstützungseinrichtungen immer wieder. Zum Beispiel, wenn eine Frau oder nicht-binäre Person möglicherweise mit Kindern aus einer gewaltvollen Beziehung flieht und dann ihre alltäglichen Bedarfe wie Hygieneprodukte, Kleider, Fahrtkosten, eine sichere Unterkunft oder auch Hotelkosten nicht gedeckt werden können. Es geht uns aber nicht nur, in Anführungszeichen, darum, in akuten Notsituationen zu helfen, sondern wir wollen Betroffene auch daran unterstützen, ihre Rechte zu erstreiten, indem wir zum Beispiel Prozesskosten und Rechtsberatungskosten übernehmen, wenn Prozesskostenhilfe abgelehnt wurde oder nicht möglich ist. Und wir wollen Betroffene auch langfristig unterstützen, sich ein gewaltfreies Leben aufzubauen. Zum Beispiel, indem wir Therapiekosten übernehmen, die die Krankenkasse nicht zahlt. Natürlich gibt es auch, wie schon erwähnt, staatliche Unterstützungsstrukturen, aber die sind eben extrem lückenhaft und außerdem dauert es oft sehr lange, bis die greifen. Und bis dahin muss die Betroffene meist etliche bürokratische Hürden überwinden. Und zu diesem Hindernislaufen, anders kann man es wirklich nicht nennen, was ja auch psychisch eine große Belastung sein kann, wollen wir mit Tilda nicht mit zusätzlichen Hürden beitragen. Sondern mit Tilda müssen Betroffene sich nicht in einer ohnehin schon schwierigen Situation an weitere Stellen wenden und ihre Geschichte immer und immer wieder erzählen, sondern sie bekommen die nötige Unterstützung direkt aus einer Hand durch die Beratungsstelle vor Ort. Unser Ziel ist es, den Betroffenen finanziell den Rücken zu stärken, damit sie selbstbestimmt ihre Entscheidung treffen und sich Auswege aus der Gewalt eröffnen können, weil sie sind die Expertin für ihr Leben und wissen am besten, was sie brauchen. Mittelfristig wollen wir natürlich erreichen, dass der Fonds ein reguläres, institutionalisiertes Angebot wird und damit auch nachhaltig abgesichert ist, bis die Leistungen von Tilda irgendwann nicht mehr gebraucht werden, weil geschlechtsspezifische Gewalt endlich beendet wurde. Das muss immer unser Ziel sein, weil geschlechtsspezifische Gewalt ist nicht normal, sondern sie passiert, weil es Täter gibt, die sie ausüben.
Ja, man hört auch noch so ein bisschen raus bei dem, was Ruth ja sagt, dass es natürlich staatliche Unterstützungsleistungen gibt, aber die halt nicht reichen. Und das ist wieder so ein Punkt, wo ich das Gefühl habe, wir haben darüber gesprochen, was Freundinnen leisten können, aber auch ehrlicherweise, was der Staat leisten muss und dass es auch dort Lücken gibt. Und es ist immer noch ein Tabuthema. Und das ist ja eines der größten Faktoren, die du auch gerade so ein bisschen benannt hast, dass man nicht darüber spricht, dass es schwierig ist, als Freundin damit reinzukommen, dass es alles, also es eine riesen Dunkelziffer gibt, weil es einfach irgendwie bei dir zu Hause passiert, in deinen eigenen vier Wänden. Während Corona denkt man darüber nach, wie das die Zahlen schlimm. In die Höhe geschnellt
genau.
sind.
Genau. Und da muss ich aber auch nochmal zu sagen, wo wir auch mit intervenieren können, nicht nur als Freundin, sondern auch als NachbarInnen, ja. Wo ich denke, das müssen die Nachbarn gehört haben, was in der Wohnung abging, ja. Da kann man gar nicht dran vorbeikommen, ja. Oder das musst du als Arbeitskollegin sehen und dann musst du, egal ob du eine Freundin bist oder nicht, intervenieren und Hilfe anbieten, in unterschiedlichen Weisen. Und wenn du einmal abgeblockt wirst, ist es auch total okay, wenn du noch ein weiteres Mal hingehst, ja. Und vielleicht dir aber eine andere Lösung oder einen anderen Weg suchst, vielleicht diese Person nochmal darauf anzusprechen. Aber wir dürfen die Augen nicht verschließen. Und das ist nämlich auch nochmal so ein Ding, wie wird Gewalt oder häusliche Gewalt in der Gesellschaft wahrgenommen, ja? Und welche Vorurteile existieren? Und da habe ich auch nochmal bei der Freiburger Fachstelle Intervention gegen häusliche Gewalt zwei Sätze gefunden, die wir oft immer noch in der Gesellschaft hören, zum Beispiel häusliche Gewalt ist Privatsache und geht niemandem etwas an. Ja? Da sind wir wieder in einem Mehrfamilienhaus, wo man den lauten Streit schon hört. Tatsache ist aber, häusliche Gewalt, angedroht oder ausgeübt, ist eine Straftat. Ja? Dann gibt es noch so einen klassischen Satz, und zwar, häusliche Gewalt gibt es nicht. Zum Streiten braucht es immer zwei. Falsch, da haben wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Ja? Tatsache ist, zwischen Streit und häuslicher Gewalt besteht ein wesentlicher Unterschied. Ja?
Ja, es besteht einfach ein Unterschied, ob du eine Meinungsverschiedenheit hast, die du auf Augenhöhe miteinander ausdiskutierst, oder ob halt, was ein Machtgefälle damit reinkommt.
Genau,
was,
ein aggressives Verhalten zwischen euch beiden irgendwie ist in dieser Streitsituation.
Irgendetwas gezwungen wirst, was du eigentlich nicht willst.
Ja.
Also all diese Sachen, das ist ein großer, großer Unterschied. Und das ist einfach nochmal so wichtig für uns. Und ich glaube, deshalb war uns diese Folge auch so wichtig. Ich glaube, wir haben es jetzt schon 8-mal gesagt, aber ich habe einfach das Gefühl, also ich meine, diese Zahlen alleine sprechen für sich, dass es einfach in unserem Umfeld passiert.
Mhm.
Und das ist der Moment, wo wir hingucken müssen.
Genau, also es ist halt die Frage am Ende, also wir kommen jetzt gleich auch schon zur Frage die Community, ja, aber wie können wir uns und andere schützen? Es ist einfach, dass wir alle die Augen und Ohren offen halten sollten und Warnsignale sehen sollen, ja. Warnsignale sind zum Beispiel übertriebene Eifersucht oder dass der Partner oder die Partnerin soziale Kontakte kontrollieren möchte, ja. Da muss niemand alleine durch, das heißt wirklich, such dir Hilfe, wie gesagt, das haben wir in den Shownotes drin. Hilfeeinrichtungen gibt es, Beratungsstellen, Frauenhäuser und das bundesweite Telefon, zum Beispiel Hilfstelefon, Gewalt gegen Frauen. Und wenn das wirklich eine Akutsituation ist, kann man immer die Polizei rufen und die sind ganz schnell da, um zu helfen. Ich habe jetzt aber auch die Community nochmal gefragt, weil wir natürlich der Freundinnen-Podcast sind und mich da auch immer nochmal interessiert, okay, wir haben Statistiken, das ist irgendwie so anonym und die Community ist einfach nochmal ein bisschen näher dran.
Die Community.
Und habe einmal gefragt, warst oder bist du Opfer von Gewalt? Und da haben 15% mit Ja abgestimmt. Das fand ich so krass, ja. Also ich habe vorher Gewalt auch nochmal definiert, ja, oder häusliche Gewalt definiert. Und dann habe ich gefragt, wenn du bereits betroffen warst oder bist, hast du mit jemandem darüber gesprochen? 7% sagen Ja und 16% sagen Nein. Und da sehen wir ja schon, also mehr als die Hälfte ist dann sozusagen unsere Dunkelziffer. Ja, das ist jetzt eine sehr runtergebrochene Statistik, ja. Aber das ist schon enorm. Überleg mal, mehr als die Hälfte haben nicht darüber gesprochen. Und das ist einfach, deswegen liegt es an uns, die nicht betroffen sind, da noch viel mehr die Augen und Ohren offen zu halten. Eine Followerin hat mir geschrieben, dass sie häusliche Gewalt mitbekommen hat, und zwar in Form ihres Bruders. Und das fand ich super spannend und auch nochmal interessant. Also ihre Schwägerin war betroffen von häuslicher Gewalt. Da musste ich kurz überlegen und habe ihr dann geschrieben, also in Form von deinem Bruder. Und sie sagte ja. Und es war für sie eine ganz schlimme Situation, aber sie hat direkt zu ihrer Schwägerin gehalten und sie da unterstützt. Und sie supportet, was ich auch total stark finde, weil das ja noch mal krasser ist, einfach auch, ne, wenn das dein Bruder ist, ja. Ich habe dann aber zum Schluss auch noch mal die Community gefragt, okay, was würdest du Betroffenen mit auf den Weg geben? Und ich muss sagen, das waren noch mal sehr, sehr schöne Sätze, die da gefallen sind. Und zwar, das ist auch ein guter Abschluss, finde ich. Ganz viele haben geschrieben, du bist nicht schuld. Und das fand ich noch mal ganz, ganz wichtig. Du bist wichtig und kämpfe für dich. Das heißt, der dich so behandelt und der mit so viel Gewalt dir gegenübertritt, egal ob es psychische ist oder physische, ob es irgendwie, das ist nicht deine Schuld. Egal, das ist nicht deine Schuld. Schwach ist nur der, der keinen anderen Weg als Gewalt kennt. Fand ich auch sehr schön.
Ja.
Egal wie alt du bist, sprich darüber. Das fand ich auch nochmal super wichtig, weil wir, glaube ich, viele Frauen mittleren Alters haben, die sich vielleicht auch schämen, das anzusprechen. Glaub anderen Frauen, da sind wir wieder auch beim Tilda-Fonds, warum er überhaupt entstanden ist. Ja, also wir müssen uns gegenseitig supporten und uns untereinander glauben. dann niemals nur für die Kinder zusammenbleiben. Die Kinder leiden so sehr darunter. Und das ist, glaube ich, nochmal ein ganz, ganz großer Punkt, den wir jetzt hier relativ unbespielt belassen haben. Ja, aber dieses Thema gemeinsame Kinder muss ein riesiger Faktor in der Entscheidung sein einer Mutter, wenn sie von Gewalt in der Partnerschaft betroffen ist, ob sie sich trennt oder nicht. Und das muss ganz schlimm sein. Und ich glaube wirklich, also zum einen ist es statistisch nachgewiesen, dass auch Kinder irgendwann unter Gewalt leiden, wenn es bereits Gewalt in einer Partnerschaft gibt. Und eure Kinder nehmen das mit. Also das für eure Kinder, holt euch da auf jeden Fall Hilfe. Und der letzte Satz war rennt. Und zwar ganz weit weg. Und ich finde, das ist so der abschließende Satz. Da steckt so viel Verzweiflung drin. So, ich muss davon weglaufen und ja, ihr dürft davon weglaufen, weil ihr müsst nicht stehen bleiben, ihr müsst das nicht aushalten. Und das ist sicherlich auch danach noch eine blöde Zeit, wenn man sich da rausnimmt oder auch wenn eure Freundinnen sich da rausnehmen. Und ich glaube, wir müssen als Freundin ganz viel Verständnis für die Person dann aufnehmen und übrig haben und immer wieder auch auf die Person zukommen und auch selber vielleicht als Freundin ein bisschen was aushalten, ja, eine schlechte Stimmung zum Beispiel, viel Verzweiflung, gerade nicht so eine happy Freundschaft, sondern viel Chaos und. Aber danach kommen bessere Zeiten, weil alles ist schöner, als das auszuhalten, als dauerhaft dieses Gefühl in sich zu tragen, so, wann erreiche ich seine oder ihre Grenze, dass sie wieder oder er gewalttätig wird, ja, wann. Man, das ist immer so ein Tanz auf dem Drahtseil, ja. Wann, das will ich nicht überspannen und das müsst ihr nicht, so müsst ihr nicht leben. Das ist so eine Daueranspannung, die einfach niemand verdient hat.
Ja. Ich finde, das ist der perfekte Abschluss. Wir haben, glaube ich, ja, also wir hoffen, dass es für euch irgendwie etwas ist, was ihr mitnehmen könnt, worüber ihr nachdenkt. Das war uns einfach super wichtig. Wir haben ganz oft witzige Themen. Nächste Woche wird auch wieder lustig, mit Sicherheit, wenn wir auf Mallorca sind. Aber auch das gehört zu einer Freundschaft dazu, denn ich finde, Freundschaft hat ganz viel Tiefgang, sollte sie haben. Mhm. Und man sollte auch seine Freundin zählen können. Und das ist einfach nochmal der Anker, dass wir das auch für euch sein wollen. Und ihr findet ganz viele Hilfsangebote in den Shownotes. Diese Folge war eine Herzensangelegenheit. Danke, dass ihr reingehört habt. Danke, dass ihr dabei wart. Und ich finde, du hast den perfekten Abschlusssatz gefunden, Tierchen. Mhm.
Genau. Ich habe vielleicht noch eine letzte Empfehlung. Die habe ich noch entdeckt. Und zwar die Mütterlobby. Das ist eine Möglichkeit zur Selbsthilfe für Mütter. Dort können sich alle Mütter über gesellschaftliche, rechtliche und finanzielle Themen austauschen, so wie Sorgerecht, Umgang, häusliche Gewalt und Arbeit. Das fand ich ganz interessant. Die Seite ist quasi gerade nicht in der Bearbeitung, aber dort findet ihr aber ganz viel Informationsmaterial immer noch, was aktuell ist. Ihr findet dort Geschichten, die erzählt werden, also Geschichten, aber reale Geschichten. Und die fand ich nochmal ganz spannend, ein bisschen durchzuklicken, wenn ihr euch da auch nochmal informieren wollt. Aber auch das findet ihr in den Shownotes. Danke fürs Zuhören.
Ihr Lieben, danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächsten Donnerstag wieder. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast bewertet, auf die Abo-Glocke drückt, uns eine Bewertung dalasst und nächsten Donnerstag dann von Mallorca. Liebe Grüße.
Tschüss.
Tschüss.
Wir sind nicht allwissend, lernen gerne dazu. Im Prinzip clever, keine Tabus. Ein Freundinnen-Podcast, auch für dich. Wir freuen uns, dass du Teil der Runde bist.
Im Prinzip clever ist eine Produktion von Tina Rute und Sally Lisa Starken.
Redaktion Sally Lisa Starken und Tina Rute.
Schnitt Alexander Horst.
Im Prinzip clever.